ARD. SWR Kultur. Forum.
Reformkonzept mit Zumutungen. Wird die Rente zukunftssicher? Am Mikrofon ist Eva Röder. Ein Gesamtkunstwerk, so haben Bundesarbeitsministerin Baas und später auch Bundeskanzler Merz die Vorschläge der Rentenkommission genannt, die jetzt auf dem Tisch liegen. 33 an der Zahl. Und geht es nach den beiden, dann soll das Gesamtkunstwerk auch am besten alle möglichst schnell umgesetzt werden. Sind die Vorschläge der Rentenkommission jetzt der große Wurf, der die Rente auch wirklich zukunftssicher macht? Und wird die Rente mit diesen Vorschlägen auch gerechter? Für junge und alte Menschen, aber auch für schlechter und besser Verdienende. Darüber diskutieren wir heute im Forum bei SWR Kultur. Ich begrüße meine Gäste. Dr. Ruth-Maria Schüler vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Christina Vaillant, Journalistin und Autorin und Elisa Wittler von der Jugend-Enquete-Kommission. Das ist ein überparteilicher Verein, der sich für mehr Generationengerechtigkeit, aber auch vor allem mehr Beteiligung junger Menschen bei politischen Entscheidungen einsetzt. Und außerdem ist er auch Mitglied der SPD. Frau Wittler, bevor die Kommission angefangen hat, dann haben Sie schon kritisiert, eigentlich würden die Vorschläge auf dem Tisch liegen, es sei auch schon alles x-fach durchgerechnet, jetzt müsste eigentlich die Politik endlich Entscheidungen treffen. Jetzt liegen diese Vorschläge auf dem Tisch und juhu, Sie kriegen noch eine Rente. Das sind doch gute Nachrichten, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Sonst müsste ja gar nicht so viele Vorschläge auf den Tisch gelegt werden. Nichtsdestotrotz ist das politische Handeln am Ende entscheidend. Nicht die Kommission entscheidet, sondern der Gesetzgeber.
Ja, und aber grundsätzlich mit den Vorschlägen als Gesamtkunstwerk sind Sie zufrieden?
Grundsätzlich auf jeden Fall. Es ist einfach ein Systemwechsel. Wir reden von dem größten Sozialreform seit 1992. Dementsprechend, auf jeden Fall ein positiver Blick auf diesen Tag.
Frau Vaillant, wie sehen Sie es? Gerade mit der Flickschusterei sollte ja endlich Schluss sein. Eine umfassende Reform sollte her. Erfüllen die Vorschläge diesen Anspruch?
Also eine umfassende Form ist es auf jeden Fall, würde ich sagen. Mhm. Ich finde, ich war positiv gestimmt, als ich es gelesen habe, weil ich finde schon, dass es ein großer und ein umfassender Wurf ist und auch ein mutiger. Ich finde es auch wichtig, dass bestimmte Wahrheiten ausgesprochen werden und mit Mythen aufgeräumt werden. Also beispielsweise das ewige darauf rumhacken, dass der Bundeszuschuss zur Rente angeblich so hoch sei. Der hat schon immer ein Drittel betragen, also ein Drittel Arbeitgeber, ein Drittel Arbeitnehmer, ein Drittel Steuergelder. Und damit räumt der Bericht auf. Auch, dass die Ausgaben für Renten im internationalen Vergleich eigentlich, dass wir da eher im mittleren Feld sind, dass die jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich hoch sind. Das ist auch eine wichtige Aussage. Und aber auch, dass die Lohnersatzraten, also das, was Erwerbstätige am Ende ihrer Lebensarbeitszeit sozusagen dann in der Rente bekommen, dass das in Deutschland doch, also gerade für die niedrigen Einkommen relativ wenig ist. Auch das steht in diesem Bericht ganz deutlich drin. Und dann gibt es auch mutige Ideen. Also ich nenne mal ein Beispiel, Erwerbstätigenversicherung, dass diese Nettoersatzrate auf 70% hochgeht. Also es ist eine Stärkung des gesetzlichen Rentensystems und das ist genau das, glaube ich, was wir brauchen, nachdem die gesetzliche Rente jahrzehntelang einfach schlecht geredet worden ist und den Menschen Angst gemacht wurde.
Auf einige dieser Punkte werden wir auch in der Sendung noch genauer eingehen. Frau Schüler, jetzt noch mal kurz zurück zum Gesamtkunstwerk. Ist es eins?
Also es ist auf jeden Fall eine riesige Kraftanstrengung, die hinter diesem Reformkonzept steht, die man auf jeden Fall anerkennen muss, was jetzt die Kommission in den letzten 6 Monaten geleistet hat. Und für mich sind vor allem 2 Punkte sehr, sehr zentral. Und was Frau Wittler gesagt hat, das liegt eigentlich schon alles auf dem Tisch und wir müssten es nur umsetzen. Also es ist schon lange darüber gesprochen worden, dass der demografische Wandel in einem Umlagesystem eben dazu führt, bei einer starren Regelaltersgrenze, dass nach und nach sozusagen die finanzielle Nachhaltigkeit des Systems unter Druck gerät. Und da sind ja jetzt wirklich große Vorschläge mit der Anhebung der Regelaltersgrenze, der Abschaffung der abschlagsfreien vorzeitigen Rente und auch der Begrenzung des vorzeitigen Rentenbezugs mit Abschlägen auf 3 Jahre. Dabei, die das System eben nachhaltig finanziell stabilisieren können. Und auf der anderen Seite ist natürlich der zweite wirklich große Vorschlag, eben die kapitalgedeckte Säule in der gesetzlichen Rentenversicherung nach schwedischem Modell einzuziehen. Und da ist natürlich die der Weg der Finanzierung über die Beitragssätze einer, über den wir sicher auch noch sprechen werden, der natürlich Implikationen für Wirtschaft, aber auch Arbeitnehmerinnen hat.
Ja, kommen wir gleich zur Sache. Die Rente mit 70 ist erstmal vom Tisch, kann man sagen, beziehungsweise würde dann, wenn man das alles hochrechnet nach diesen Vorschlägen, diejenigen betreffen, die heute im Kindergarten sind. Die Rente soll nämlich ans Lebensalter gekoppelt werden. Man geht dann davon aus, dass so und so viele Monate an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Ist das gerecht, Frau Wittler?
Das Problem ist, wir haben ein riesiges Ungleichheitsproblem der Lebenserwartung generell. Also einkommensschwache Personen haben einfach eine sehr viel niedrigere Lebenserwartung in Deutschland als einkommensstarke. Und wir können nur davon reden, dass es gerecht ist, dass für alle das Renteneintrittsalter steigt, wenn für alle auch dieselbe Lebenserwartung gilt. Solange wir aber dieses riesige ökonomische Ungleichheitsproblem haben, können wir das nicht pauschal so sagen. Wir dürfen die Menschen nicht in den Job zwingen, wenn sie nicht mehr können oder ökonomisch müssen. Das ist ja auch so häufig der Fall. Altersarmut, die Leute arbeiten doch weiterhin, auch nach der Regeleintrittsgrenze. Und deswegen ist diese pauschale Anhebung in der jetzigen Situation nicht gerecht.
Wie sehen es die anderen?
Frage mich, was sozusagen dann die Lösung ist. Also die Lebenserwartung für alle gleich zu setzen. Also das, klar, fängt dann ganz woanders nochmal an. Und das System braucht irgendeinen Punkt, an dem wir uns einigen, dass es sozusagen der Punkt, an dem dann auch Ansprüche aus dem System an die Rentenbeziehenden fließen können. Und von daher frage ich mich, wie man das lösen möchte, ohne eine Regelaltersgrenze, also ohne diese Norm zu setzen.
Ich wollte auch noch kurz was zu sagen. Also ich glaube nicht, dass die, das ist ja eine sehr moderate Erhöhung überhaupt, die da vorgeschlagen wird. Ich glaube, es sind 6 Monate über 10 Jahre eine Erhöhung. Das ist ja auch nicht der Hauptpunkt, mit dem die Kommission die gesetzliche Rente stärken will. Also das ist sozusagen ein Punkt unter vielen. Und wir können ja auch, das würde ich mal sagen, davon ausgehen, dass wir jetzt nicht endlos älter werden, es sei denn, wir wollen alle so tun wie Elon Musk, als ob irgendwie unser biologisches Alter nicht begrenzt sei. Also ich glaube, da ist gar nicht so viel zu holen. Also wenn man das mal vergleicht mit dem Anstieg des Rentenalters, also ich spreche jetzt mal über Frauen. Bis Ende der 90er Jahre konnten Frauen Geburtsjahrgang, ich glaube 1958 mit 60 in Rente gehen, dann hat man das praktisch von einem Tag auf den anderen auf 65 erhöht. Und die Erhöhung von 65 auf 67 ging auch viel, viel rascher. Und ich glaube auch, dass da sind die Menschen schon unglaublich belastet worden damit. Gerade übrigens auch Frauen, die ja neben der Erwerbsarbeit auch noch sehr viel unbezahlte Arbeit leisten. Dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das Akzeptanz bei der Bevölkerung findet. Weil viele wissen doch nicht mal, wie sie das bis 67 durchhalten wollen. Aber ich möchte da doch noch mal einen positiven Punkt auch zu dem Bericht machen, weil der Bericht sieht dieses Problem, dass die Gesellschaft und die Politik und die Rentenversicherung eben auch was dafür tun muss, dass die Menschen überhaupt mal bis 67 durchhalten, indem Arbeitsplätze entsprechend gestaltet werden, indem das Budget für Rehabilitationsmaßnahmen erhöht wird oder dem Bedarf gerecht wird und auch indem Menschen, die nicht mehr können, wirklich, dass die auch nicht gezwungen werden, weiterzuarbeiten. Und ich finde, wenn wir bis 67 oder von mir aus vielleicht auch mal bis 67,5 arbeiten, also da würde ich mich jetzt gar nicht, also das ist für mich jetzt kein totales Tabu, aber selbst wenn das so ist, dann muss eben sichergestellt sein, dass es auch möglich ist und diejenigen, die nicht mehr können, auch nicht müssen. Das ist für mich ganz wichtig und das sollten wir auch nicht an Berufsgruppen festmachen, weil das ist für jeden, da bringt jeder individuell unterschiedliche Voraussetzungen mit und früher war ja immer vom sprichwörtlichen Dachdecker die Rede, der nicht mehr kann. Das war damals das Argument oder eins der Argumente, um die Rente mit 63 einzuführen, die ja jetzt, also die eben vorgeschlagen wird, abzuschaffen. Das betrifft nicht nur den Dachdecker, das betrifft die Pflegekraft, aber genauso Menschen, die den ganzen Tag vorm Bildschirm sitzen. Auch das macht krank, wenn man das über Jahrzehnte tut.
Also vielleicht hierzu, also da gibt es ganz gute empirische Evidenz, die auch die Kommission aufgreift, zu dem, wer sind eigentlich die Personen, die abschaltfrei vorzeitig in Rente gehen. Und da sieht man vor allem, dass das Personen sind, also vor allem sind es Männer, vor allem sind es Personen in gut bezahlten Industrieberufen und Personen, die zumindest subjektiv angeben, dass ihr Gesundheitszustand besser ist als der Vergleichsgruppen, also der langjährig Versicherten und der Regelaltersrentnerinnen und Regelaltersrentner. Also um das mal so ein bisschen in Perspektive zu setzen. Also das ist, finde ich, für mich auch häufig ein Problem. Ja, wir müssen auf Personen schauen, die das nicht schaffen können, die das aus gesundheitlichen Gründen, aus Belastungsgründen nicht schaffen können. Aber auch dafür haben wir im System ja etwas angelegt und das ist die Erwerbsminderungsrente, die auch extrem gestärkt worden ist über die letzten Jahre und die auch wiederum von der Kommission thematisiert wurde, mit dem Auftrag sozusagen da nochmal spezifisch drauf zu schauen. Also das finde ich ganz wichtig, um das zu relativieren, diese Diskussion darüber.
Ja, wobei ja die Gewerkschaften argumentieren zum Beispiel, es geht gar nicht mal nur um kranke oder psychisch belastete Menschen, es geht um Gerechtigkeit, weil die Leute immerhin 45 Jahre eingezahlt haben. Frau Wittler, wie sehen Sie es?
Ja, also auch nochmal da richtig zu stellen, ich bin dafür, dass die Regelaltersgrenze, so wie sie ist, auch bleibt. Und das ist ein Versprechen für die jetzigen RentnerInnen, die in 10 Jahren gehen. Mhm. Die Sache ist nur, dass es halt auch für uns ein Versprechen bleiben soll. Denn wie gerade angesprochen worden ist, es gab einen enorm hohen Anstieg von der Regelaltersgrenze. Und die Frage ist, auch bei der Erwerbsminderungsrente oder wie in der Kommission angesprochen, Schutzrente, ist es wirklich so, dass die Leute den Kopf unterm Arm tragen müssen, bis sie sich verdient haben, die Rente, früher in Rente zu gehen? Oder sagen wir nicht, ist es einfach eine Lebensleistung nach wirklich vielen Beitragsjahren? Und den zweiten Punkt zu machen, was ich sehr positiv von der Kommission mitnehme, ist diese Evaluationsklausel. Also, dass sie wirklich schauen, wie ist die Situation in 10, 20, 30 Jahren? Wir haben keine Glaskugel, aber dass wir auch da uns die Option offen zu halten und sagen, unser Ziel ist es als Gesellschaft, möglichst eine gesunde Lebenserwartung hinzubekommen. Nicht möglichst lange, aber dann sind die Menschen im Alter ganz lange krank, sondern möglichst lange gesund zu leben. Dann kann ich damit auch sehr gut leben. Aber solange wir diese anderen Ungleichheitsprobleme nicht adressieren, müssen wir beim Status quo mit der Rente 67 bleiben oder 67,5.
Frau Schüler, da möchte ich gleich mal eine Verständnisfrage an Sie anschließen. Wir hören jetzt immer, ne, es wird hochgerechnet. In den 2090ern gilt dann die Rente mit 70. 2% von den Rentenbeiträgen, die dann noch hinzukämen, sollen am Aktienmarkt angelegt werden. Das gibt dann so und so viel Rendite hochgerechnet. Es sind ja, man kann das hochrechnen, aber wie verlässlich ist sowas? Es wirkt vielleicht ja auf manchen und manche so, ist es nicht alles irgendwie Spekulation? Worauf können wir uns wirklich verlassen? Können Sie das mal einordnen?
Ja, also diese Simulationen bilden immer eine Tendenz ab. Also wir können nicht treffsicher sagen, so wird sich das Sicherungsniveau entwickeln bis 2050, so wird sich der Beitragssatz entwickeln, sondern gegeben dem, was wir wissen, wie sich oder was wir wissen, was wir simulieren und was wir anhand Daten in die Zukunft fortschreiben können, können wir daraus Tendenzen ableiten. Und diese Simulationen machen meistens auch nur Sinn, wenn man eben dann unterschiedliche Szenarien vergleicht. Also wenn man sich dann zum Beispiel anguckt, würden wir nichts verändern am System, wie es ist, würde es sich ungefähr so verändern, würden wir die Regelaltersgrenze hochsetzen, könnten wir den Beitragssatz um so viel Prozentpunkte dämpfen und wir könnten das Sicherungsniveau auf diesem Niveau stabilisieren. Und das ist eben das, also ich kann jetzt auch leider, muss ich sagen, dass der Kommissionsbericht in den Simulationen sehr vage ist und ich nicht weiß, zum Beispiel, welche Annahmen getroffen wurde, für welche Rendite nimmt man an mit dem Einzug der kapitalgedeckten Säule. Also da kann ich jetzt wenig verlässliche Aussagen zu machen, aber das ist dieses, es ermöglicht einen Vergleich und dann sehen wir eben, dass die Regelaltersgrenze zu erhöhen und an die Lebenserwartung daran zu orientieren, was ja heißt, es wird berücksichtigt, wie gut oder wie viel sehr die Bevölkerung altert, dass das eben sowohl dämpfend auf Beitragssatz als auch auf das Sicherungsniveau wirkt. Also wir stabilisieren beides. Und bei der Kapitaldeckung sehen wir eben, weil die Entscheidung dann getroffen wurde, zu sagen, dieser Aufbau des Kapitalstocks läuft über die Beitragssätze, dass wir da natürlich dann über den ganzen Zeitraum bis 2025 höhere Beitragssätze haben werden als im aktuellen Status quo oder eben jetzt nur mit Anpassungen innerhalb der Umlage und dass natürlich das Sicherungsniveau davon profitiert. Also das ist so der, das genau, Beitragssatz versus Sicherungsniveau, Sicherungsniveau steigt und Beitragssatz steigt aber dementsprechend auch.
Ja, Frau Wittler, aber erstmal wird es ja teurer für alle, ne? Also auf den klassischen Beitrag zur gesetzlichen Rente kommen quasi nochmal diese 2% obendrauf. Das war auch der Kommission wichtig, dass das on top kommt, die dann am Kapitalmarkt angelegt werden sollen. 1% zahlt Arbeitgeber, 1% die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ist das denn okay für Sie?
Ja, also da möchte ich auch mit einem Mythos aufräumen, okay. Denn das ist nämlich auch ganz spannend. Es gibt seit 1985 nur 3 Jahre, wo der Beitragssatz geringer ist als heute. Und das war zur Zeit der Wiedervereinigung. Also auch da muss man sich ehrlich machen, die Menschen, die jetzt in Rente sind, die haben schon höhere Beiträge gezahlt als wir heute. Und das heißt, auch ich bin bereit, höhere Beiträge zu zahlen. Die Frage ist nur, wofür haben wir dann auch so ein hohes Rentenniveau? Das ist ja die Ungerechtigkeitsfrage. Nicht, dass wir insgesamt mehr zahlen müssen, weil der Beitrag war früher höher als heute, sondern kriegen wir dasselbe. Und vielleicht auch da die zweite Frage. Ich bin sehr, sehr froh, dass die kapitalgedeckte Rente in die erste Säule kommt und die Beiträge paritätisch aufgezahlt teilt ja. werden, weil was wäre die Alternative? Dass die Menschen privat vorsorgen?
Dann das war mal ein Vorschlag der FDP.
Ja, ja, dann läge das bei den Arbeitnehmern zu 100%, dann wäre das nicht mehr aufgeteilt. Also dementsprechend bin ich froh über diesen Vorschlag des paritätischen Aufteils und wir reden von 0,5% auch stufenweise. Auch das kommt den Menschen entgegen, deswegen da bin ich positiv und möchte darauf hinweisen, dass uns jungen Menschen es vor allem darum geht, dass wir dasselbe bekommen.
Ja, ganz kurz zur Erklärung, also bei 0,5% soll das starten und dann irgendwann auf 2% steigen, auch um die Unternehmen zu entlasten, die dann nicht sofort gleich so viel Mehrkosten haben, weil eigentlich wollten die ja die Lohnnebenkosten niedriger haben. Frau Schüler, ist das trotzdem der richtige Weg?
Also es kommt zu einer Zeit, in dem tatsächlich wir ein Sozialbeitrag insgesamt haben, der ja über 40% liegt, was mal so die Linie war, die man nicht überschreiten wollte. Und ich glaube, das ist eben auch das, was man nicht vergessen darf, dass wir eben nicht nur die gesetzliche Rente haben, wir haben auch extreme Herausforderungen in der Krankenversicherung und wir haben seit 1995 eine Pflegeversicherung, die eben auch finanziert werden muss. Und das ist in der Summe schon ein starkes Stück. Und natürlich, ich komme vom arbeitgebernahen Institut, ich sage es jetzt selber, aber das belastet Unternehmen. Und wenn ich Beitragssätze hochsetze, muss das Unternehmen immer entscheiden, wie das sozusagen dann gelöst wird. Und das kann ich entweder lösen, indem ich dann die Lohnentwicklung nicht mehr so laufen lasse, wie sie ohne höhere Beitragssätze gelaufen wäre. Oder ich muss im schlimmsten Fall sogar Personen entlassen. Und das wiederum führt dazu, dass ich niedrige Beiträge generiere, was so eine Negativspirale entwickelt. Und dafür würde ich sehr warnen wollen.
Die Frage ist, was wäre die Alternative? Alleinvorsorge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder dafür bei den anderen Sozialleistungen kürzen und die Rentenbeiträge steigern? Was schlagen Sie vor?
Also aus meiner Sicht haben wir schon Abdeckung in Kapitaldeckung, sowohl über die betriebliche als auch über die private. Da ist sehr schade, dass gerade bei der betrieblichen die Datenlage extrem schlecht ist und wir das sozusagen nicht so gut beziffern können. Und auch in anderer Form, die nicht explizit als Altersvorsorge gelabelt ist. Und ich glaube, das ist was, da wissen wir eigentlich zu wenig, um richtig darüber sprechen zu können, wie groß dieses Problem ist. Und Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass auch die anderen Maßnahmen jetzt, abgesehen von dem Einzug der kapitalgedeckten Säule, schon eine Entlastung bedeuten und auch das Sicherungsniveau über die nächsten Jahrzehnte stabilisieren werden. Also das ist schon alleine damit, finde ich, ein richtig wichtiger und großer Schritt. Und dann ist die Frage, ob man das tatsächlich in diesem Maße dann braucht, in diesem, es ist eine herausfordernde Situation und es ist auch nicht nur Jammern auf hohem Niveau, sondern es geht um, um Wachstumschancen auch in der Zukunft zu sichern und gegeben allem, was sozusagen global auch noch an Herausforderungen passiert, da zu sichern, dass der Unternehmensstandort Deutschland attraktiv bleibt.
Ja, Frau Vaillant, wie sehen Sie es? Also 2% werden dann am Kapitalmarkt angelegt, man bezahlt erstmal mehr Beiträge, selbst an die Menschen, die jetzt zum Beispiel in den 30er, 40er Jahren in Rente gehen und vielleicht noch nicht so von dem Fonds profitieren würden, hat die Kommission gedacht. Das soll dann quasi so eine Art Brückenlösung aus Steuermitteln finanziert werden. Finden Sie das so richtig?
Ich finde erstmal prinzipiell nicht verkehrt, dass man Rentenversicherten die Möglichkeit gibt, vom Aktienmarkt zu profitieren, wenn er denn gut läuft. Das muss man sich auch mal noch mal klar machen, dass das keine Garantie ist. Aber die Erfahrung in Schweden beispielsweise, nach dem Modell ist das ja konstruiert worden, die haben eben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also das finde ich erstmal prinzipiell richtig, weil nicht jeder interessiert sich für den Aktienmarkt und hat Lust, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen finde ich das prinzipiell richtig, dass es auch so eine Übergangslösung gibt für diejenigen, die eben, wie Sie sagen, in den 30er, 40er Jahren in Rente gehen, die eben, weil es braucht ja Zeit, bis so ein System dann auch sozusagen was tut für die Steigerung der Renten. Das braucht ja Zeit und insofern soll es ja diese Übergangslösung geben. Das finde ich gut, aber ich finde, wird eben nur einen relativ kleinen Teil der gesetzlichen Rente ausmachen. Wichtig finde ich, dass die Rentenkommission eben gesagt hat, wir möchten eine Lebensstandardsicherung von 70%. Das ist für mich, möchte ich nochmal betonen, wie wichtig das ist. Das spiegelt sich sogar in der Wortwahl wieder, dass das ein Paradigmenwechsel sein könnte, wenn die Politik das umsetzt. Sie hatten gerade, Frau Schüler, nämlich das Wort Sicherungsniveau verwendet, was auch in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren auch in jedem Rentenversicherungsbericht erwähnt wird. Das ist so neutral. Sicherungsniveau. Das bezieht sich auf das Rentenniveau, also jetzt diese 48%, die wir haben, sagt aber gar nichts darüber aus, ob ich nachher von meiner Rente leben kann. Während, wenn ich ein politisches Ziel setze, und das empfiehlt eben die Kommission, zu sagen, jeder soll eine Rente bekommen, die 70% ihres Lebensarbeitseinkommens ausmacht, dann ist das schon mal eine echte Größe und ein Versprechen und baut auch wieder Vertrauen auf. Und das finde ich ganz wichtig, ob das dann jetzt noch mit den 2% Rentenbeiträge dazukommt. Das ist natürlich gut, weil es das möglicherweise noch mal steigern kann. Aber es wird nicht den Riesenunterschied machen. Deswegen finde ich wichtig, darüber zu sprechen, dass es eben dieses Versprechen von 70% geben soll. Und das ist ganz neu, muss man sagen. Es gab ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, die ich diese Rentendebatte beobachte, eher ganz andere Äußerungen, ne? Bis hin zu kürzlich, die gesetzliche Rente kann nur noch so ein Mini-Baustein der Alterssicherung sein.
Und Basisabsicherung.
Basisabsicherung. Und wir leben eben in einem Land, wo sehr, sehr viele Menschen, insbesondere die in den neuen Bundesländern, aber auch vor allen Dingen Frauen in den westlichen Bundesländern, hauptsächlich von der gesetzlichen Rentenversicherung leben. Und deswegen ist das eine ganz, ganz, ganz wichtige Information.
Am Ende hat man aber dann doch erstmal jetzt, Frau Wittler, weniger in der Tasche und natürlich auch gerade die sowieso schon weniger verdienen, ne? Und dann höhere Rentenbeiträge zahlen müssen.
Ja, das auf jeden Fall. Also eine Rentenreform kann nicht ohne andere Sozialmaßnahmen erfolgen. Also das muss man sich ja auch immer anschauen, der Kontext. Rente ist am Ende, sollte im besten Fall ein Spiegelbild von dem eigenen Erwerbsleben sein. Aber wenn es da schon Probleme gab, brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Rente nicht auskömmlich ist. Das heißt, eine Rentenreform ist der Schritt, um diesen Baustein zu verändern. Aber wir brauchen arbeitsmarktpolitische Sachen. Gerade wurde ja auch schon richtig angesprochen, gerade Frauen. Der Gender Pension Gap ergibt sich ja maßgeblich aus dem Gender Pay Gap. Mhm. Das heißt, wir müssen da mit Maßnahmen auch noch drangehen. Niedriglohnsektor, es kann nicht sein, dass eben bei dem jetzigen Rentenniveau Menschen ihr ganzes Leben Vollzeit im Niedriglohnsektor gearbeitet haben und dann keine auskömmliche Rente haben und Sozialleistungen beziehen müssen. Deswegen möchte ich da auch positiv nochmal diese Empfehlung der Rentenkommission hervorheben, dass das auch noch als Fallbetrag kommt. Also deswegen, wenn man später nochmal Grundsicherung bezieht, dass man die eigenen Renteneinkünfte, die man ja tatsächlich erworben hat, auch nochmal obendrauf bekommt, weil es sich einfach dann im Arbeitsleben gelohnt hat zu arbeiten und diese Beiträge zu zahlen.
Ja, bisher wird nämlich die Aufstockende, die Grundsicherung verrechnet mit der Rente und manchmal für manche Leute lohnt sich das dann überhaupt nicht. Da bleibt nicht mehr übrig. Das soll sich ändern. Da soll es Freibeträge geben. Tut die Kommission ansonsten mit ihren Vorschlägen genug für Altersarmut oder gegen Altersarmut, besser gesagt?
Ja, also einerseits bin ich sehr froh, dass Sie mit diesem konkreten Ziel hingegangen sind und sich das angeschaut haben. Die gesetzliche Rentenversicherung, wenn man sich das mal anschaut, nur 5% der Menschen sind über der Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, nur 5% der gesetzlichen Rentenversicherung verdienen mehr, als sozusagen vom System vorgesehen werden. Also es ist ein System, was für niedrige und mittlere Einkommen ist. So. Und dass wir da diese gesetzliche Rente stärken, ist sehr, sehr gut. Auch, dass wir die Beitragsbasis, also mehr Menschen in das System reinnehmen,
ja,
hilft dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Nichtsdestotrotz müssen wir auch darauf achten, eine niedrige Rente bedeutet nicht ein niedriges Haushaltseinkommen. Also nur weil man am Ende des Monats 200, 300, 400 Euro Rente bezieht, heißt das nicht, dass im gesamten Nettohaushaltseinkommen wenig zur Verfügung steht. Wir brauchen nur 5 Beitragsjahre und dann hat man schon einen Anspruch auf gesetzliche Rente. Das bedeutet, Menschen, die im Berufsanfang als Angestellte tätig waren und dann als verbeamtet wurden, ziehen auch eine Rente. Also wir müssen ganz dringend bei diesen Reformen aufpassen, dass wir die richtigen Leute unterstützen. Und da wünsche ich mir noch ein bisschen Empfehlung und auch Gesetze, die da diese Leute mit in den Fokus nehmen.
Ja, genau, bitte sprechen Sie.
Dürfte ich dazu noch was ergänzen?
Ja.
Zum Thema Rente für Menschen, die nicht so viel verdienen. Denn ich habe ja bis jetzt hauptsächlich diesen Bericht der Rentenkommission gelobt. Es gibt aber für mich auch Punkte, die zu kurz kommen. Also der Auftrag war ja tatsächlich, Reformvorschläge vor allen Dingen für kleine und mittlere Einkommen zu entwickeln. Und ich finde, an vielen Stellen sind sie dem gerecht geworden. Was mir allerdings fehlt, ist so eine Art, ja, Mindestabsicherung für Menschen, die über ihr ganzes Leben gesehen wenig verdient haben. Das heißt nicht, dass sie vielleicht am Ende ihres Lebens gut verdient haben, aber sie waren vielleicht zwischendrin auch ein paar Jahre arbeitslos. Ich denke, ich habe jetzt da mal gerade meine Generation der Babyboomer vor Augen. Da gibt es sehr viele, vor allen Dingen Frauen, die hatten zwar eine gute Ausbildung, das heißt aber noch lange nicht, dass sie dann auch eine entsprechende Stelle gefunden haben. Ich kenne sehr viele, es gibt sehr viele, die vielleicht erst mit 50 das erste Mal eine unbefristete Stelle bekommen. Es gibt sehr viele Menschen in den östlichen Bundesländern, die durch die Wiedervereinigung ihre arbeitslos geworden sind und eben und über längere Zeit dadurch wenig in die Rentenkasse eingezahlt haben. Also diese sogenannten brüchigen Erwerbsbiografien, die stehen vielleicht jetzt nicht so im Fokus der jüngeren Generation, aber das betrifft sehr, sehr viele Ältere. Und denen nützt dann eben diese 70% Lohnersatzrate im Alter nicht so viel, weil die 100% schon sehr wenig sind. Und wenn man dann 70% davon hat, dann muss ich möglicherweise Grundsicherung beim Sozialamt beantragen. Und ich finde, eigentlich sollte das niemand, der in die Rentenkasse eingezahlt hat über viele Jahre. Und deswegen habe ich mich gewundert, dass nicht zumindest der Grundrentenzuschlag, den der letzte Sozialminister ja durchgekämpft hat, dass da keine Vorschläge zu gibt, den zum Beispiel auszubauen, weil da sind im Moment sehr hohe Hürden. Man muss 33 oder 35 Jahre sogar eingezahlt haben in die Rente. Das Einkommen des Ehepartners wird sozusagen angerechnet. Und das heißt, er fällt sehr niedrig aus. Das sind so zwischen 80 und 90 Euro im Durchschnitt. Und man hat ursprünglich erwartet, dass sehr viel mehr diesen Rentenzuschlag bekommen. Es sind letztlich ungefähr 1 Million. Und den hätte man ausbauen können. Dann hätte es auch eine gewisse Grundabsicherung gegeben für Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben. Auch okay, wenn es zwischendrin
also
mal
vielleicht keine
echte Grundrente. Direkt die Frage an Sie, Frau Schüler, weil das ist ja auch was zum Beispiel die Wirtschaftsweisen kritisieren. Wir haben eine ähnliche Verfahrensweise bei der Mütterrente, das Gießkannenprinzip. Also es ist ja schon ein Unterschied, ob ich wirklich im Alter, weil ich weniger gearbeitet habe, als Frau erwerbstätig war, beispielsweise Flaschen sammeln gehen muss oder mich auch weiterhin vielleicht sogar von meinem Mann finanzieren lassen kann, im Eigentum wohne, dann bin ich zwar immer noch abhängig davon, aber ist das auch ein Punkt, den Sie machen würden, dass man da einfach nochmal mehr ins Detail gehen müsste oder ist dieses Gießkannenprinzip wichtig, weil sonst wird es auch zu detailliert? Zu spezifisch.
Also wir wissen, oder zur Grundrente, dass gegeben dem, dass die Voraussetzung mit, ich muss mindestens 33 Jahre gearbeitet haben, dann darf ich aber nicht über diese Beträge kommen, dass es deswegen dazu geführt hat, dass es eben gar nicht so viele Leute am Ende bekommen. Und da ist ja eben, wie Frau Wittler auch erwähnt, eben der Vorschlag jetzt von der Kommission zu sagen, Grundsicherung im Alter und ich habe aber einen Freibetrag, wenn ich Bezüge aus der gesetzlichen Rente bekomme, wobei nicht spezifiziert ist, wo dann dieser Freibetrag liegt, aber das wäre sowohl aus so einer administrativen Brille als auch generell auf jeden Fall ein effizienterer Weg, damit umzugehen, als so, wie es jetzt geregelt ist. Und gerade Mütterrente, das sind ja alles, also Mütterrente und auch das, was jetzt angesprochen wurde mit, habe ich durchbrochene Erwerbsbiografien, die wirklich auf Lebensereignisse zurückgehen, die ich nicht verursacht habe, sage ich jetzt mal. Da ist ja ganz viel, was dann über diese nicht beitragsgedeckten Leistungen auch anerkannt wird und es eben dann die Mütterrente oder eben auch für Arbeitslosigkeit wegen Wiedervereinigung oder so Zeiten angerechnet werden. Und da ist aber immer, das ist eine total normative Entscheidung, was wir da sagen, gesellschaftlich gehört dazu. Und weil Sie jetzt das Stichwort Mütterrente genannt haben, muss ich da sagen, dass ich da sehr, also ich finde, das ist halt auch ein Beispiel, das sehr anschaulich zeigt, wie solche Anerkennung von Leistungen aber auf der anderen Seite wieder dazu führen können, dass negative Arbeitsanreize gesetzt werden. Also gerade bei Einführung der Mütterrente 1 sehen wir, dass die Frauen, die davon betroffen sind, dann eben auch mit dem, dass sie wissen, es kommt die Mütterrente 1, ihr Arbeitsvolumen zurückgefahren haben. Weil natürlich, wenn ich weiß, ich kriege diesen zusätzlichen Entgeltpunkt oder diese 0,5 zusätzlichen Entgeltpunkte, war ja in Stufen mit Mütterrente 1, 2, 3, das wurde tatsächlich eingepreist und das muss ich sagen, jetzt aus meiner Perspektive als Frau finde ich das schade, wenn das System sozusagen solche Signale sendet und mit dem, ich finde auch, wenn ich eine gute Ausbildung habe, dann möchte ich das auch einbringen können und ich glaube, da ist sehr wichtig, über die Gestaltung des Systems nachzudenken, weil wir wissen, so wie Institutionen gestaltet sind, das hat einen großen Einfluss auch auf Verhalten und wiederum dann auf Normen. Und von daher denke ich, da muss man wirklich gut schauen, was tatsächlich in diesen engen Rahmen der nicht beitragsgedeckten Leistung reinfallen sollte und was nicht.
Zumal die Beiträge ja auch, oder dann eben diese Renten ja auch finanziert werden von den Beiträgen der erwerbstätigen Mütter und auch Alleinerziehenden und so. Wir wollen aber mal weitergehen. Wir reden über die Rentevorschläge, die gemacht wurden von der Rentenkommission 33 an der Zahl. Reformkonzept mit Zumutungen. Wird die Rente zukunftssicher, heißt das Forum heute. Wenn wir uns jetzt mal nochmal das Gesamtkunstwerk anschauen. Es ist eben schon mal bei jeder von Ihnen durchgeschieden. Ich frage mal zuerst Frau Wittler. Die Rentenkommission hat jetzt Vorschläge zur Rente gemacht. Bald steht die Pflegereform an, eine Steuerreform soll kommen. Eigentlich geht es bei Rente auch immer um Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und bei der Arbeit selbst. Lässt sich das überhaupt so getrennt denken?
Also das Paket hat ja schon mal in der Rente sehr groß gedacht. Also das ist ja schon mal ein spannender Schritt zu beobachten im Vergleich zum letzten Jahr der Diskussion, dass wir eben nicht mehr über kleine Einzelmaßnahmen in der privaten Altersvorsorge sprechen, sondern dass wirklich in einem Kommissionsvorschlag alle drei Säulen angesprochen werden, plus eben auch die Administration der Rentenversicherung. Also das ist ja auch nochmal im Rahmen der Sozialstaatsreform ganz spannend zu sehen, dass da auch Selbstkritik hintersteht und wir das Ziel haben, auch das, Stichwort Bürokratieabbau, anzugehen. Aber nichtsdestotrotz, die Regierung muss sich messen lassen daran, wie eben diese Maßnahmen auch wirken. Und wir haben das ja eben bei der Kommissionsvorschlägen zur gesetzlichen Krankenversicherung gesehen. Da sind ganz, ganz viele Interessen. Am Ende wird verschiedene Sachen rausgestrichen und deswegen Hand in Hand muss es gehen, aber der Plan dahinter muss vor allem stehen. Also wohin wollen wir damit? Die Zukunft, was ist unser Narrativ? Und es ist natürlich total viel verlangt von einer Regierung, die für 4 Jahre gewählt ist, aber da müssen auch parteipolitische Interessen und Legislaturperioden im Hintergrund stecken, denn diese Vorschläge, die gehen in die nächsten Dekaden, die gehen wirklich über Generationen hinweg und deswegen geht es nicht nur darum, zwischen den einzelnen Disziplinen, also der einzelnen Versicherung, Pflege, Rentenversicherung, sondern dass es auch eben über einen langen Zeitraum gedacht wird.
Ja, Frau Schüler, dieses getrennt Denken ist wahrscheinlich schwierig, vor allem wenn es auch darum geht, ja, vielleicht auch Leute zu motivieren, wirklich auch länger arbeiten zu wollen. Da sind ja dann die Arbeitgeber auch in der Verantwortung. Das ist ja blöd, wenn mir dann mit 55 schon nicht mal mehr eine Fortbildung bewilligt wird, oder? Was muss ich da tun?
Ja, auch da gibt es ja einige Punkte, die darauf abzielen im Bericht. Und auch dieses, 6 Monate, um alleine sich dem Thema Rente zu widmen, ist schon eine kurze Zeit und dann mit so vielen Personen zu einer Einigung zu kommen. Also das will ich auch nochmal betonen. Das hat eben die Kommission zum verlässlichen Generationenvertrag nicht geschafft. Und ich fand aber deswegen auch tatsächlich total gut, diese Verweise dann auch nochmal auf die Sozialstaatskommission und auch, dass weitere Arbeitsaufträge erteilt wurden im Bericht, weil natürlich klar ist, es gibt Punkte, über die müssen wir nachdenken und da müssen wir auch über diese Zusammenspiele und ja, ich habe das versucht plastisch am Beispiel der Mütterrente zu machen. Also wenn ich manches ändere, hat das Einfluss vielleicht auf mein Verhalten, ohne dass das beabsichtigt war. Und da wirklich nochmal zu gucken, an welchen Stellschrauben müsste man vielleicht auch woanders drehen, damit dann diese Vorschläge auch ihre Wirkung entfalten.
Welche dieser Arbeitsaufträge wäre Ihnen persönlich denn jetzt besonders wichtig?
Gute Frage. Also ich finde so dieses Thema Erwerbsminderung nochmal drauf zu schauen, ohne dass ich da jetzt eine gute Antwort drauf hätte, finde ich schon auch nochmal sehr wichtig. Also dass das nochmal aufgerufen wurde. Genau, aber ja. Ohne dass ich jetzt sagen kann, das ist die Lösung.
Genau. Vielleicht da. Ja. Ich finde ganz wichtig, diese Empfehlung nochmal die Datenlage anzuschauen. Wir müssen herausfinden, warum die Menschen wie viel gesetzliche Rente bekommen, um da auch arbeitsmarktpolitisch ranzugehen. Also alleine daher, dass wir nicht wissen, ob die Menschen eine niedrige Rente haben, ob sie Teilzeit gearbeitet haben oder einfach grundsätzlich einen sehr niedrigen Lohn hatten vom Mindestlohn. Der Mindestlohn ist aus diesem Jahrzehnt, aus dem letzten Jahrzehnt, dementsprechend da auch nochmal ranzugehen, um zielgerichtete Maßnahmen zu machen.
Damit man dann auch weiß, genau, wo man wirklich ansetzen muss. Frau Vaillant, ein wichtiger Punkt, und das ist vielleicht wirklich ja auch ein großer Wurf, ist, dass ja, endlich nach Auffassung vieler mehr Leute auch tatsächlich einzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung, wenn das denn so in Gesetz gegossen wird, Landtags- und Bundestagsabgeordnete. Das wirkt eher so ein bisschen wie so ein symbolischer Akt. Topmanager, aber eben auch Selbstständige. Die Beamten lässt die Kommission so ein bisschen außen vor, richtig so?
Ja, im Prinzip ist es erstmal sehr gut, dass Sie sagen, das Ideal, das Ihnen vorschwebt, ist diese erwerbstätigen Versicherung, die eben einfach alle mit einbezieht.
Ja.
Ich glaube, das ist, ob das jetzt mal zur finanziellen Stabilisierung beiträgt, ist die eine Frage, aber ich finde das einfach eine sehr wichtige politische Frage, weil das einfach den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärkt und die Tatsache, oder sagen wir so, so wie es im Moment ist, dass praktisch Beamte, auch wenn es vielleicht gar nicht so viele sind, verglichen mit den Millionen Versicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung, dass die Unterschiede einfach so enorm sind. Also was die Rentenzahlbeträge oder die Pensionen angeht, das ist einfach politisch nicht mehr vermittelbar. Da verlieren die Menschen das Vertrauen in die Politik. Wenn sie sehen, ich bin in der gesetzlichen Rentenversicherung und ich arbeite mein ganzes Leben und ich muss womöglich auch nach 40 Jahren, weil ich wenig verdient habe, zum Sozialamt gehen. Und im Beamtenrecht gibt es schon mal eine Mindestpension von 1.400 Euro.
Ja.
Also das
sagt die
Kommission und das Niveau,
jetzt?
Ja. Mhm. Wie gesagt, wir sind bei 48. In der Beamtenversorgung sind wir bei über 70%. Das ist einfach nicht mehr vermittelbar. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass dieses Ziel, das zusammenzuführen, dass das jetzt mal auf dem Papier steht und hoffentlich dann auch von der Politik umgesetzt wird.
Ja, wobei die Kommission ja vorschlägt, nicht Beamten auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen zu lassen, aber dass sich die stetigen Erhöhungen und so weiter angleichen und es
genau.
eben nicht nur die letzten beiden Jahre des letzten Jobs,
Richtig.
Auch bei den Pensionen zum Beispiel zählen, was
Richtig.
Die Pensionen dann angeht.
Also diese letztlich ist natürlich die Angleichung das Wichtige, also das Entscheidende. Ne? Und die Rentenkommission sagt, das habe ich auch schon von vielen Seiten gehört, dass es da eben verfassungsmäßige Hürden gibt, die offenbar nicht so leicht zu nehmen sind. Wobei ich mich immer frage, warum haben das eigentlich alle anderen Länder in Europa geschafft? Ich weiß nicht, ich bin keine Juristin und auch kenne ich mich in rechtsvergleichenden Verfassungen jetzt nicht aus. Aber das wundert mich schon. Das haben wirklich alle anderen europäischen Länder geschafft, diese Systeme zusammenzuführen. Österreich vor gar nicht so langer Zeit.
Ja, ich würde gerne zum Schluss nochmal dazu kommen, dass wir uns nochmal das Gesamtkunstwerk anschauen. Jetzt geht es ja an die Umsetzung. Ne? Also Baas und Merz haben schon gesagt, wir möchten das möglichst auch als Gesamtpaket umsetzen, weil alles ineinander greift. Frau Schüler, was meinen Sie denn, wäre unbedingt notwendig, sofort auch möglichst schnell in ein Gesetz zu gießen und was lassen wir besser weg?
Ja, ich hatte das ja schon mit meinen zwei Punkten am Anfang angedeutet. Also für mich wäre schon dieses Thema längeres Erwerbsleben durch Anhebung der Regelaltersgrenze angepasst an die Lebenserwartung und auch der Wegfall der abschlagsfreien vorzeitigen Rente. Also dass das tatsächlich zeitnah umgesetzt wird und ja,
okay, also keine Rente mehr mit 63, Kopplung an die Lebenserwartung, was soll rausfliegen?
Und tatsächlich dann dieses Finanzierung der kapitalgedeckten Rente über den Weg der Beitragssätze.
Oh, das ist natürlich ein wesentlicher Baustein. Frau Vaillant, was meinen Sie? Was muss drin bleiben? Was sollte nochmal überarbeitet werden?
Also rein sollte auf jeden Fall die Orientierung an den 70% über alle Säulen, das heißt auch eine Stärkung der Ausbau der Betriebsrenten, ist übrigens auch ein Grund, warum Frauen oft und auch Menschen im Osten des Landes wenig Rente im Alter haben, weil es eben in kleinen Unternehmen und nicht tarifgebundenen Unternehmen
gibt,
eben kaum Betriebsrenten gibt.
Was muss raus?
Es
muss auch vielleicht gar nichts raus.
Der Anstieg der Lebensarbeitszeit.
Frau Wittler, Sie haben leider nur noch sehr kurz Zeit. Vielleicht schaffen Sie es zu formulieren.
Für mich auch wie für Frau Vaillant auf jeden Fall das mit dem Lebenssicherungsniveau, mit den 70%.
Okay, das muss bleiben.
Gerechtigkeit im Sinne von den Beitragszahlen, also Selbstständige und Abgeordnete rein, raus. dass wir müssen uns nochmal über die Regelaltersgrenze unterhalten.
Alles klar, vielleicht werden das auch die politischen Entscheiderinnen und Entscheider tun. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich schon mal. Reformkonzept mit Zumutungen, wird die Rente zukunftssicher, hieß das Forum heute. Ich danke meinen Gästen Dr. Ruth-Maria Schüler, Christina Vaillant und Elisa Wittler. Mein Name ist Eva Röder. Tschüss.